Frau Haller, woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass so viele Frauen in Deutschland Opfer von Femiziden werden?
Das liegt ganz klar daran, dass wir nach wie vor auch in Deutschland 2025 in patriarchalen Verhältnissen leben. Also Frauen sind nach wie vor strukturell benachteiligt und oft auch abhängig von Männern, zum Beispiel finanziell oder eben auch, weil sie nach einer Trennung nicht ausreichend geschützt werden.
Sind diese Fälle dann eher unterschiedlich oder gibt es da wirklich starke Gemeinsamkeiten? Kann man vielleicht auch ein bestimmtes Risiko erkennen?
Natürlich gibt es Gemeinsamkeiten, aber die größte Gemeinsamkeit ist eben der Täter. Also dass es sich um einen Mann handelt, der mit der Trennung oder mit der angekündigten Trennung vermeintlich nicht klarkommt und dann eben als Ausweg den Mord der Frau in Betracht zieht oder dann eben auch ausführt. Und hier haben wir eben eigentlich schon einige Erkenntnisse, die dazu führen müssten, dass wir eben bestimmte Schutzmaßnahmen ergreifen. Deswegen ist es natürlich gut und sinnvoll, dass sich die InnenministerInnen damit beschäftigen. Das zeigt auch, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, also nicht nur ein sogenanntes Frauenthema, mit dem sich dann ausschließlich das Frauenministerium beschäftigt.
Eine Maßnahme, über die die Innenminister dabei heute sprechen werden, die kommt aus Spanien. Dort bekommen Gewalttäter eine elektronische Fußfessel. Gefährdete Frauen, zum Beispiel Ex-Partnerinnen, bekommen dann eine Warnung, wenn der potenzielle Täter in der Nähe ist. Ist das aus Ihrer Sicht eine effektive Schutzmaßnahme?
Also die elektronische Aufenthaltsüberwachung, die sogenannte Fußfessel, kann in einzelnen Fällen schon ein sinnvolles Instrument sein, auf jeden Fall. Aber aktuell kommt sie ganz isoliert daher und wird so als die eine richtige Problemlösung inszeniert. Tatsächlich fehlen hier aber wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu dem Instrument. Es fehlt auch die Einbeziehung von uns ExpertInnen bei der Erarbeitung des Gesetzesentwurfs, also dass man wirklich wie üblich bei Gesetzen auch mit PraktikerInnen schaut, was bringt denn dann wirklich vor Ort was. Und dieser Vergleich zum spanischen Modell, der hinkt auch, weil die Fußfessel eben gern synchron mit dem spanischen Modell genannt wird, aber dabei verschwiegen wird, dass das Instrument in Spanien nur so erfolgreich ist, weil es dort in eine Gesamtstrategie eingebettet ist. Da gehören Sanktionsmaßnahmen dazu, aber eben auch Schutzmaßnahmen und ganz breite Präventionsmaßnahmen auch. Das muss ineinander greifen.
Was gibt es da für Präventionsmaßnahmen, die man aus Ihrer Sicht vielleicht auch in Deutschland treffen könnte?
Also viel mehr Ausbau der Fachberatungsstellen, Workshops an Schulen natürlich, also bei den Kindern und Jugendlichen anfangen, aber auch die ganzen Fachkräfte sensibilisieren, also MitarbeiterInnen in Jugendämtern, bei der Polizei, in Gerichten, damit die Dynamik von Gewalt überhaupt erstmal bekannter wird und auch verstanden wird, wo welche Verantwortung liegt. Wir haben immer noch die Situation, dass oft Frauen gefragt werden, warum sie nicht früher gegangen sind, warum sie nicht etwas verändert haben, aber der Fokus muss auf den Täter und auf den Mann gerichtet werden.
Wie kann man denn vielleicht auch Maßnahmen schaffen, damit Frauen sich frühzeitig einem anvertrauen, über mögliche Risiken, über mögliche Ängste sprechen, dass sie vielleicht eine Anlaufstelle dafür haben? Was schlagen Sie da vor?
Also erstmal müssen wir das Thema nach wie vor entstigmatisieren und enttabuisieren. Es muss immer noch daran gearbeitet werden, dass Frauen geglaubt wird, wenn sie so mutig sind und über erlebte Gewalt sprechen und dann eben die angesprochenen Kapazitäten in den Fachberatungsstellen und auch Frauenhäusern. Wir brauchen viel mehr Plätze in Frauenhäusern, viel mehr Möglichkeiten, dass Frauen auch zum Beispiel nach einer erlebten Vergewaltigung nicht 8 Wochen auf einen Termin in einer Fachberatungsstelle warten müssen. Das ist ein Unding, das ist einer Frau nicht zuzumuten. Und natürlich ganz wichtig ist es auch, dass dieser Schutz und die Beratungsstellen auch allen Frauen zur Verfügung stehen. Stichwort Frauen mit Behinderung, Frauen mit Fluchterfahrung. Also der ganze Gewaltschutz muss wirklich auch durchdacht sein für jede Personengruppe, die davon betroffen sein kann.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, aus Ihrer Sicht sind die patriarchalen Strukturen vor allem ja der große Grund dahinter, dass wir viele solcher Taten auch immer noch haben in Deutschland. Das ist ja vermutlich was, was man nicht mit schnellen Maßnahmen von heute auf morgen ändern kann. Aber was könnte man hier aus Ihrer Sicht machen?
Genau, das ist auch ein bisschen das Problem. Ich hoffe, dass die InnenministerInnen nicht zu sehr in so eine Law-and-Order-Politik verfallen, sondern wirklich auch die langfristigen Maßnahmen in den Blick nehmen. Also wir haben die Istanbul-Konvention, die ist seit 2018 in Kraft in Deutschland. Das ist ein umfassendes Maßnahmenpaket, was Europa sich gegeben hat, um eben Gewalt gegen Frauen zu beenden. Und da stehen die entscheidenden Maßnahmen drin. Da ist alles dezidiert aufgeführt. Und das Wichtigste ist aber, dass die Maßnahmen ineinander greifen, also dass sie sinnvoll miteinander verknüpft werden, dass sie langfristig finanziert werden. Zum Beispiel, ein konkretes Beispiel ist auch das Sorgeumgangsrecht. Also wenn die Väter eben nach erfolgter Trennung weiterhin ihre Kinder sehen wollen, dann muss das eben miteinander verzahnt werden, was die Familiengerichte zum Umgang zwischen Kindern und Vater entscheiden. Und wenn der Mann eben als strafrechtlich relevanter Täter auch erkannt wurde, da greifen Maßnahmen nach wie vor nicht ineinander. Und das ist ein ganz großes Problem, dass wir oft eben die einzelnen Maßnahmen sinnvoll erscheinen, aber sie nicht zusammenpassen.